Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Schreiben kann uns die Welt zurückbringen. Sie wird dadurch nicht heil, aber vielleicht wieder bewohnbar werden. Das ist ein Satz, den haben Sascha Mariana Salzmann und Offa Waldmann formuliert. In einem Briefwechsel, den haben die beiden in den Tagen und Wochen und Monaten nach dem 7. Oktober geführt. Also nach dem Terror der Hamas in Israel und während jetzt ein weiterer Krieg tobt. Offa Waldmann, geboren in Jerusalem, ist Autor, Journalist, Musiker, hat lange in Berlin gelebt und gearbeitet, auch für Deutschlandfunk Kultur, ist jetzt in Israel. Sascha Mariana Salzmann, kennen Sie ihn, Wolgograd geboren, in Berlin lebend, schreibt Romane, Essays, Theater. Theaterstücke, Sie kennen bestimmt, im Menschen muss alles herrlich sein. Sascha Mariana Salzmann ist jetzt hier bei mir in Berlin im Studio und Offa Waldmann ist mit uns in Israel verbunden. Grüße Sie, freue mich sehr, dass Sie beide bei mir sind.
Ich freue mich auch, hallo.
Sehr schön zugeschaltet zu sein.
Noch ein Satz in Ihrem gemeinsamen Nachwort. Die Forderungen und Versprechen des universalistischen Humanismus waren immer ein Kern dessen, was wir taten, aber der 7. Oktober beschädigte unsere Fähigkeit, diesem Versprechen zu vertrauen. Können Sie diese Beschädigung beschreiben?
Ich glaube, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Bilder für diese Beschädigung. Vielleicht ist es zu früh für Bilanz ziehen. Was ich weiß, und das weiß ich durch das Schreiben zu Offa, an Offa und durch das Gespräch mit vielen FreundInnen in der Zeit nach dem 7. Oktober, diese menschengemachte Katastrophe fühlte sich an wie ein Raketeneinschlag oder eine Bombenexplosion. Wir wussten einfach alle nicht, wo oben und unten ist. Wir wussten nicht so richtig, was passiert. Und je nach Nähe zu dieser Katastrophe, also ob man in Israel war oder in Mitteleuropa oder in Argentinien, fühlte sich das auch anders an. Fakt ist, dass das eine Menge Leute betraf, nicht nur jüdische Menschen. Ich rede gern von den Menschen, die vom 7. Oktober betroffen sind. Und dann können Leute selber entscheiden, ob das Identitätskategorien sind oder eine emotionale Verbindung. Die Verletzung des Glaubens an Universalismus passierte in den Tagen danach. Das eine ist der 7. Oktober als Massaker. Das zu verarbeiten wird wahrscheinlich unser Leben dauern. Das andere ist die Entsolidarisierung oder das Schweigen oder die Nichtanrufe, die Nichtbekundung, die Nicht-Solidaritäts-Schweigeminuten, die in den Tagen und Wochen die Stimmung bestimmten. Das war für mich tatsächlich eine große Überraschung. Und ich glaube, so zerschellten die letzten Scherben, die noch stehen geblieben sind nach dem Massaker. So war das für mich.
Es gibt Schweigen und es gibt Schweigen, schreiben Sie an einer Stelle. Mhm. Und über das Schweigen, das vielleicht besser gewesen wäre, über das werden wir nachher auch noch sprechen. Schweigen, Stille und dagegen der Klang, der Sound des Krieges, Offa, das wird bei Ihnen sehr deutlich. Sie sind Musiker, Sie arbeiten sehr in Ihren Briefen mit Sound. Sie beschreiben an einer Stelle, ja, wie klingt der Krieg, als ob man in einem Korpus einer riesigen Trommel lebt, auf deren über den Himmel gezogene Haut weiche, gigantische Schläge niedergehen. Welche Rolle spielt der Klang im Krieg?
Eine der Fähigkeiten, die mir allmählich abhanden gekommen ist nach dem 7. Oktober, ist die Fähigkeit, eine Erzählung, eine Geschichte zu entwerfen, mit Worten zu beschreiben, die das Ganze begreift, die das Ganze erzählt. Und die Einladung von Sascha, diese Briefe zu schreiben, gab mir die Gelegenheit, erstmal im Klein-Klein anzufangen. Wie fühlt sich der Krieg an im Unmittelbaren, im Haus, im Gespräch mit den Kindern? Und tatsächlich, das Erste, was man spürt, ist den Klang des Krieges, den Klang der Kampfjets, den Klang des Luftalarms, wo man immer wartet, dass das innere Ohr sozusagen auch im Schlaf wartet, kommt jetzt ein Alarm oder nicht, die Abschläge der Luftabwehr. Und das ist, wenn man vom Krieg redet, man redet normalerweise in großen Bildern, aber der Krieg, er dringt in alle Bereiche des Lebens, in das Unmittelbare, durch die Bilder der Geiseln, durch die Todesanzeigen und eben durch den Klang.
Und Sie setzen dagegen die Musik, quasi berufsbedingt, aber nicht nur, ne? Bach, Brahms, Mozarts Requiem, immer wieder, bis ihre Kinder die Augen verdrehen.
Naja, das ist so, dass sowohl durch das Schreiben als auch durch das Musizieren, ich habe zum Teil mit meinen Kindern Musik aufgenommen und an Sascha geschickt. Es ist so, Sascha hat es vorhin beschrieben, das unmittelbare Gefühl, der Eindruck nach dem 7. Oktober ist, dass die Welt zerbrochen ist. Nicht nur die Grenzen der Vorstellungskraft durch die Bilder, durch die Videos, die wir am 7. Oktober und nach dem 7. Oktober gesehen haben, sondern eben dadurch, ebenfalls wie Sascha gerade sagte, dass Menschen anfinden, Menschen das Leid anzuerkennen oder abzuerkennen anhand von Kategorien, von Zugehörigkeitskategorien. Und wer das übrigens auch weiterhin betreibt, der zerbricht die Welt jedes Mal aufs Neue. Und eben dagegen anzukämpfen durch das Schreiben, aber auch dadurch, dass ich sage, ich musiziere und dadurch finde ich in der Welt statt. Ich schicke Sascha, was Sascha gelegentlich mehr oder weniger gefiel. Das, also wir haben unterschiedliche musikalische Geschmäcker, das ist auch nicht schlecht.
Das ist kein
also
Geheimnis, ja.
Also Hip-Hop bzw. Schostakowitsch, das war auch ein Zeichen, wir finden in dieser Welt statt, wir versuchen diese Scherben wieder zusammenzuflicken.
Musik und Klang ist eben deutlich mehr als Geräusch. Das wird auch an einer Stelle deutlich, Sascha, wenn Sie davon erzählen, wie Sie in Budapest sind und ein Freund ruft an aus Kharkiv und Sie schreiben über dieses Gespräch, das war, als würden Sie wie Klangschalen aneinander stoßen.
Ja.
Was kommt da zum Läuten, zum Klingen?
Ich hatte das Gefühl, also Sie müssen sich die Situation folgendermaßen vorstellen. Der Freund, der in Kharkiv sitzt, ist auch jüdisch und hat Familie sowohl in der Ukraine als auch in Israel. Was bedeutet das für Menschen, die jetzt auf allen Fronten betroffen sind? Und er rief mich an, während ich also in Budapest war, nochmal für mich ein ganz eigenes Pflaster. Und es war klar, wir versichern uns einfach nur des gegenseitigen Daseins. Wir tauschten komplette Belanglosigkeiten aus. Ich sang ihm ein Lied von ihm selber vor, Gypsy, Jewish and Gay. Ich versuchte witzig zu sein, aber es war ganz klar, es geht darum, dass wir uns gegenseitig hören. Und also er ist Musiker und ich liebe Musik. Ging es eigentlich eher um Austauschen von Tönen, zu denen unsere Stimmen und auch der Inhalt natürlich des Gesagten gehörte. Aber vor allem hatte ich das Gefühl, es geht um diese Berührung und dass diese Berührung durch die Stimme etwas an uns auslösen, nämlich die Gewissheit, ich bin da für dich.
Ich habe mich auch gefragt, ob auch ein gemeinsamer Erfahrungsraum zum Klingen kommt. Also Sie geboren in Russland, Ihre Familie aus der Ukraine stammend, offenbar der Vater Ihrer Mutter wiederum in Budapest geboren. Kommt auch da etwas zum Klingen, was hier vielleicht verbindet, aber gleichzeitig einsam macht, weil so viele andere das überhaupt nicht wahrnehmen?
Das war eben das Schöne an diesem Bild von Sascha von den Klangschalen, weil, wie Sie richtig sagen, Christian, die Klangschalen vibrieren nach ihrer Form. Sie vibrieren quasi das, wo sie hergekommen sind. Und durch die Briefe zwischen Sascha und mir, obwohl wir so unterschiedliche Biografien haben, haben wir festgestellt nach dem 7. Oktober, dass die gleichen Erinnerungsräume, dass die gleichen Geschichtsräume sozusagen, Erfahrungsräume, jüdische Erfahrungsräume bei uns beiden ähnliche Klänge erzeugen oder dass wir tatsächlich aus den gleichen Erfahrungen, aus den gleichen Erinnerungen schöpfen.
Es passierten aber zwei Sachen, finde ich, die aus diesem Momentum entstanden. Das eine ist, dass wir sehr jüdisch wurden durch den 7. Oktober. Dass Israel mir plötzlich sehr nah war, obwohl ich keine Familie in Israel habe, dort nur einmal war vor 20 Jahren und keinen Bezug zu dieser Region habe. Das war diese Kernschmelze, die alles um sich herum verbrannte und wir alle schmolzen in diesen Tegel und eben nicht nur jüdische Menschen, aber alle, die sich davon betroffen fühlen. Das war das eine und dann daraus resultierte, es isoliert uns zwar von den Menschen, die nicht davon betroffen sind, aber für mich waren es eben nicht nur jüdische Menschen, mit denen ich plötzlich verschmolz. Also ich sah auf den Straßen Freundinnen wieder, palästinensisch-deutsche Freundinnen, arabische oder muslimisch gelesene Freundinnen, die waren auch betroffen, natürlich sehr anders und sie waren nicht Ziel dieser Attacke. Klar war aber, es hat einen Effekt auf sie und wir waren in diesem einen Raum, in diesem Schmelztiegel voller Wut und Trauer und Verzweiflung. Und ja, wir waren isoliert oder wir sind es immer noch, aber dort sind wir zusammen und das macht einen stark.
Und da haben Sie auch Solidarität und eben nicht Schweigen erfahren, dass Sie an anderer Stelle schmerzlich vermisst haben. So lese ich das zumindest. Also ein Entgegenkommen, ein Beieinanderstehen durch kurdische FreundInnen beispielsweise. Oder auch Sie, Offa, Sie beschreiben das, wie Sie gleich in den ersten Tagen nach diesem Anschlag in gemeinsame Kulturzentren gehen mit arabischen Israelis. Welche Bedeutung hat diese Solidarität, die an anderer Stelle fehlt?
Also Solidarität ist vielleicht das Endprodukt dieses Prozesses. Das jüdisch-arabische Treffen, das ich unmittelbar kurz nach Kriegsausbruch besucht habe, von der NGO Standing Together, war erstmal da, ehrlich gesagt, um gemeinsam zu weinen, um gemeinsam traurig zu sein, um uns gegenseitig zu versichern. Wir sehen uns gegenseitig. Das ist unsere Gemeinschaft, unsere jüdisch-arabische Gemeinschaft. Da trifft man auf Menschen, die sowohl Opfer des Angriffs am 7. Oktober auf der israelischen Seite haben, aber auch Familie in Gaza. Und aus diesem gemeinsamen Trauern, aus der gegenseitigen Anerkennung des Leides irgendwann kommt dann die Solidarität. Man hat auch aus Deutschland solidarische Grüße empfangen, wahrgenommen, die waren auch sehr wichtig. Aber wie gesagt, manchmal kam es mit so einem, naja, bitteren Beigeschmack, wenn man festgestellt hat, es gibt nun mal die Solidarität für die vermeintlich eine oder vermeintlich andere Seite zeigen können, die ebenfalls nur anhand von kollektiver Zugehörigkeit denken können. Und das war ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, in solchen Räumen wie bei Standing Together war das eine grundlegend menschliche Solidarität jenseits vermeintlicher ethnischer Grenzen.
Zumal Ihnen beiden in Ihren Biografien und Ihrer Arbeit wird das ja sehr deutlich, dieses Zusammenhalten und auch diese Empathie natürlich auch für die Menschen in Gaza eine sehr wichtige Rolle ist. Offa, wenn ich Sie nochmal als Musiker anspreche und als Musikfan, ein Lied taucht auch auf, und zwar aus Hair. Auch damit haben Sie Ihre Kinder gequält. Und ein Song, den Sie, glaube ich, damals irgendwie gar nicht richtig begriffen haben, in dem es nämlich ja um Menschen geht, die plötzlich doch nicht für einen da sind. Mögen Sie das kurz erläutern?
Ja, also in der Tat sucht man immer, mit welcher Musik kann man diese Zeit umrahmen. Also ich habe es versucht tatsächlich mit Bach, ich habe es mit Brahms versucht, meine Kinder sind ein Stück weit mitgegangen, auch Sascha. Irgendwann war aber Schluss.
Aus Höflichkeit, Janem, aus Höflichkeit.
Bei Herr ist niemand mehr mitgegangen.
Genau, und dann, es gibt eine ganze Reihe von israelischen Friedens- oder Antikriegsliedern. Eins von denen habe ich übrigens ins deutsche Übersetzung an Sascha geschickt, das steht auch im Buch von Hanoch Levin. Und eben dieses Lied aus Herr. Und ich habe es damals, als ich es zum ersten Mal gehört habe, also Hochzeit der israelischen Friedensbewegung in den 90er Jahren, habe ich es nicht begriffen. Also dieser Vorwurf, dass es Menschen gibt, die irgendwie von der Menschheit sprechen, aber den Menschen nicht sehen. Und Sascha schreibt es an einer Stelle im Buch, man ist satt und müde von Meinungen und man ist satt und müde von Analysen. Das ist eben das, was dieses Lied zum Ausdruck bringt. Erstmal, kannst du bitte mich anschauen und mich sehen, meine Trauer, meine Wut, meine Fassungslosigkeit über das Zerbrechen der Welt. Vollkommen egal, ob ich jüdischer, Israeli, Palästinenser, Muslim, Deutscher, wie auch immer. Also wie gesagt, in dem Moment, wo das große Bild zerbricht, dann ist das der einzig mögliche Anfang eigentlich, so im Klein-Klein, im siehst du mich oder nicht?
Genau, dieses Zerbrechen lese ich auch in einem Abend, den Sie beschreiben, Sascha, das ist eine sehr schmerzhafte Stelle zu lesen. Es scheint mir ein literarisch verdichteter Abend zu sein. Ich vermute, da sind mehrere Gespräche ineinander geflossen. Ich weiß es aber nicht. Ein Gespräch mit einem eigentlich alten Freund.
Mhm. Aus Wiener Kaffeehaus, ja.
Ja, aus dem dann plötzlich etwas herausbricht, was in ihnen alles zerreißt. Was war das für ein Abend?
Ich hoffe, Sie werden mir glauben, wenn ich sage, es ist tatsächlich genauso gewesen. Okay. Es war ein Abend, es war ein Gespräch, es war
das
auch.
Das macht das noch härter zu ertragen.
Ja, umso größer ist die Überraschung. Also wir haben, es ist ein Freund. Wir haben oft über Politik geredet. Wir hatten fast nie Dissens. Natürlich weiß er, dass ich jüdisch bin. Es war völlig absurd, diese antisemitische verbale Attacke, die dann aus ihm ausbrach. Im Nachhinein, als meine Analysefähigkeit nach ein paar Tagen einsetzte, verstand ich, wie sowas also funktioniert. Das ist durch Freunde durchbricht, ist maximal schmerzhaft. Freundschaften bedeuten mir alles. Freundschaften sind das Gerüst meines Lebens. Ich war so froh und stolz, dass seit dem 7. Oktober nicht nur alle zu mir gehalten haben und angerufen haben, wie Sie, Christian, gerade meinten. Also wirklich egal, was die Identitätskategorien dieser Freundin für Lebensumstände produzierten. Alle riefen an und sagten, ich stelle mich vor dich, du musst keine Angst haben in Deutschland, du musst keine Angst haben in Europa, wir lassen uns nicht auseinanderreißen. Das war mein Common Sense. So bewege ich mich durchs Leben. Ich habe gar nichts anderes.
Dieser Freund aber sagte Ihnen, wenn er in der Zeit zurückreisen könnte.
Ja, wiederholen wir nicht diese Schrecklichkeiten, die er sagte. Er sagte auf jeden Fall, es ging schon um das Existenzrecht Israels.
Das ist jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Ja. Wir müssen es jetzt nicht reproduzieren, was der genau gesagt hat, aber brutaler geht es nicht.
Genau, und ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich habe durchaus viele antisemitische Erfahrungen, also tatkräftige Art, in Deutschland erlebt. Ich habe sowas noch nie gehört und ich dachte, es ist doch eigentlich unmöglich, dass ein Mensch das sagt. Also irgendwas in mir, und das verarbeite ich ja auch in diesem Brief an Offa, irgendwas in mir sagt, das kann nicht sein, dass das gerade passiert. Und meine Forderung ist, dass wir jetzt an diesem Tisch sitzen bleiben und weitersprechen. Und ich werde mit dir diskutieren. Und ich kenne mich mit der Geschichte dieser Region wirklich gut aus. Und ich verstehe einfach viel zu spät, dass es nicht um Argumente geht, sondern um einen Angriff auf ein jüdisches Leben. Und dass es mein Leben ist. Ich glaube, das ist sehr symptomatisch für solche Angriffe, für Attacken dieser Art. Wenn man drinsteckt, versteht man nicht, dass es einem geschieht. In den Tagen und Wochen danach konnte ich das einordnen. Und es ist einfach auch so, dass dadurch, dass Offa mich gleich angerufen hat und wusste, aus irgendeinem Grund wusste, was passiert, dass ich in der Welt gehalten wurde. Es ist wirklich nur ein Freund, aber diese Attacke wird mein Leben bestimmen, klar.
Dass Offa gleich angerufen hat, liegt vielleicht auch an dieser ja fast telepathischen Verbindung, die sie beide zu haben scheinen. Das wird immer wieder deutlich in diesem Briefwechsel. Offa, an einer Stelle auf die Frage, ob Sie sich denn vorstellen könnten, jetzt nach Berlin zurückzukommen, schreiben Sie sehr klar Nein, weil wenn Sie jetzt an Berlin denken, stellen Sie sich die Stadt in Ruinen vor. Ist das genau die Sorge vor solchen Gesprächen?
Es ist so, Christian, wenn Sie hier in Israel auf die Straße gehen, auch jetzt mehr als 6 Monate nach Kriegsausbruch, unfassbar, dass wir 6 Monate nach Kriegsausbruch und wir sind immer noch im Krieg. Wenn Sie hier auf die Straße gehen, ist jede Begegnung eine Art Gedenkmoment. Jedes Mal, wenn Sie einen Freund, eine Freundin sehen, auch einen wildfremden Menschen und Sie sehen, dieser Mensch hat rote Augen, Sie müssen gar nicht fragen, wieso, was ist passiert. Es ist eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde des Schocks und der Trauer. Und ich wusste einfach nicht, und da habe ich mir übrigens das Leben oder den Alltag von Sascha als viel schwieriger vorgestellt, weil in Berlin, Sie lesen die Nachrichten, Sie sehen, was gerade passiert, dann gehen Sie aus dem Haus und Sie gehen in ein Späti und so, schönen guten Tag und die Welt ist in Ordnung und Sie müssen irgendwie sich tragen wie so ein Beutel voller Scherben durch das Leben, durch die Straßen und sich ständig erklären oder rechtfertigen. Ich wüsste nicht, ob ich das hinkriegen könnte. Und in der Tat, als ich zum ersten Mal nach Berlin ging, um das Buch fertigzustellen, übrigens Ende Januar, hatte ich einige Gespräche, sie waren nicht so hart wie das Gespräch, was Sascha im Buch beschreibt, aber da hatte ich das Gefühl, ich muss das Recht, traurig zu sein, zerbrochen zu sein, erkaufen durch irgendwelche politische Bekenntnisse. Das war eine äußerst schmerzhafte Erfahrung.
Ich habe am Anfang zitiert diesen Satz aus Ihrem gemeinsamen Nachwort: Schreiben kann uns die Welt zurückbringen. Sie wird dadurch nicht heil, aber vielleicht wieder bewohnbar werden. Wie weit sind Sie denn diese kurzen sechs Monate nach diesem Terror und seitdem der Krieg tobt, auf dem Weg zum Wiederbewohnbarmachen?
Ich glaube, das ist ein Prozess. So wie alles, Freiheit, Demokratie, Liebe, alles ist ein Prozess. Es ist nie erreicht. Wir müssen uns darauf zubewegen. Ich gehe davon aus, dass wir alle an einer gemeinsamen Welt arbeiten. Ich glaube, ich könnte sonst nicht vor die Tür gehen. Wenn man sich unser Buch anschaut, gleichzeitig, es hat eine klare Dramaturgie. Man sieht zwei Menschen in Schockstarre, in Verzweiflung, auf den Knien. Man sieht uns beim Aufstehen zu. Beim Aufstehen, indem man sich in die Welt wieder zurückschreibt. Aber nicht nur der ästhetische Vorgang, also wir produzieren gute Literatur, sondern den Blick heben und zu verstehen, dass es ein Außen gibt, dass andere auch leiden, dass wir uns mit diesen anderen verbinden wollen, um eine gemeinsame Erzählung herzustellen, die zerbrochen ist. Und so spielt Gaza dann immer mehr eine Rolle und im Nachwort sprechen wir darüber, wie schwierig das ist, wenn man nur Scherben in den Händen hält, zu imaginieren, wie diese Kugel jetzt aussehen muss, die wir versuchen zusammenzukleben. Wir haben uns ja schon spätestens Ende des letzten Jahres gefragt, warum funktioniert dieser Blog der Klassikstiftung Weimar, der die Einladung war für diese Briefe, aus denen dann dieses Buch entstand, warum der so eine enorme Resonanz bekommt, warum das funktioniert, weil das, was wir nicht tun, ist eine politische Analyse. Was wir tun, ist das Beschreiben von Alltag. Und da fiel uns zum Beispiel auch Hannah Arendt ein, die wir zitieren dann im Nachwort, die sagt: Menschlich wird die Welt erst dadurch, dass wir sie mit unseren Freundinnen besprechen können. Das ist das, was wir im Buch anbieten. Es ist auch eine Einladung, das bei sich zu Hause oder mit den eigenen Freundinnen zu tun. Es ist immer nur ein kleiner Schritt. Mehr können wir gar nicht versprechen. Mehr wäre gelogen. Aber irgendwie, ich glaube, durch die Möglichkeit, dass man diesen Schritt machen kann, stehe ich wieder auf den Beinen.
Offa, wie weit sind Sie auf dem Weg zum die Welt bewohnbar machen?
Also in meinem Arbeitszimmer hier neben mir, während ich mit Ihnen spreche, ist das Bild von Tal Shom, der nach wie vor als Geisel im Gazastreifen sitzt. Wir sind mehr als 6 Monate nach Kriegsausbruch und für die Geiseln ist der 7. Oktober eine endlose Gegenwart. Für die unglaublich vielen Toten auf beiden Seiten, für den Hunger im Gazastreifen, das ist eine endlose Gegenwart. Und die Dramaturgie, die Sascha beschreibt, dieses Aufstehen, was wirklich nach dem 7. Oktober mir ehrlich gesagt als unmöglich erschien. Und Sascha musste immer wieder sagen: Offa, steh auf. Sie forderte mich zur Revolte, zur Hoffnung auf. Und dass dies notwendig ist, sehen wir, dass diese Gegenwart des 7. Oktober nicht aufhört. Denn wenn wir nicht aufstehen, dann wird dieser Krieg uns alle hier verschlingen. Wenn wir nicht aufstehen, dann können wir nicht dafür kämpfen, dass die Geiseln nach Hause kommen. Dann können wir nicht dafür kämpfen, dass dieser Krieg vorbei ist, dass der Wiederaufbau auf beiden Seiten endlich beginnen kann. Das heißt, die Spannung, die gibt es. Das Bild von Tal Shom schaut mich jeden Tag, wenn ich in mein Arbeitszimmer gehe. Die Gegenwart des 7. Oktober, aber auch die absolute Notwendigkeit, aufzustehen, um dagegen anzukämpfen, Tal nach Hause zu bringen und diesen Krieg zu beenden.
Ofer Waldmann und Sascha Mariana Salzmann, haben Sie vielen Dank.
Danke Ihnen.
Vielen herzlichen Dank.
Gleichzeit, so heißt dieses Buch, Briefe zwischen Israel und Europa. Das ist erschienen im Surkamp Verlag, sind 140 Seiten und die kosten 20 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.